Oder Florian, jetzt habe, dass er für uns dein Wort verkündet. Bitte segne ihn, schenk ihm deine Verbundenheit mit dir und schenk ihm, dass er mit Freude dein Wort verkünden darf und dass wir aufnahmefähig sind und dich darin sehen und dass wir auch erkennen, wie du uns gerne hättest und dass wir in deiner Gnade zu Menschen werden, auf denen dein Wohlgefallen liegen kann. Amen.
Amen. Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Die Eva ist jetzt heute, die nimmt immer ein bisschen Reis aus mit den Kindern, wenn ich Predigtvorbereitung mache. Dann geht sie oft zu ihren Eltern, mir zuliebe. Und jetzt ist sie heute Morgen aus Heidelheim gekommen und hat gesagt, Herr, kannst du mir ja noch einen Platz besetzen? Und ich bin so froh, dass ihr einfach schon zwei Reihen nach hinten gerückt seid, dass schon auf jeden Fall da ein Platz frei war, dass ihr Eva sich noch zu mir setzen konnte. Also vielen Dank euch. Ja, ich habe die Predigt überschrieben, neues Leben, neues Verhalten. Und viele von euch, die ihr hier sitzt, oder wahrscheinlich die meisten von euch, wenn ich sie frage oder dich jetzt persönlich fragen würde, glaubst du an Jesus? Dann wäre die Antwort, nehme ich mal an, ja. Und obwohl jeder oder viele von euch ja sagen würden, ist jede Geschichte, die Jesus mit euch gegangen ist, die Gott mit euch gegangen ist, unterschiedlich. Keines gleich. Und doch möchte ich heute so mal in zwei Gruppen kurz einteilen. Zwei unterschiedliche Arten von, ich sage mal, Gläubigen. Und zwar die einen, da zähle ich mich eher dazu, die so von Kind auf immer von Jesus und von Gott gehört haben und schon relativ früh so eine Entscheidung getroffen haben, dass man mit Jesus den Weg gehen möchte. Wo das vielleicht auch gar nicht so ein Punkt ist im Leben, wo man sagen kann, ah, da habe ich so eine Entscheidung getroffen, sondern das war wirklich so, das ist immer mehr so gewachsen. Oder das ist so die eine Gruppe und die andere Gruppe mehr so diese, ich sage jetzt mal, diese Paulus-Gläubigen, die unterwegs waren im Leben und Jesus begegnet ihnen und ihr Leben wird verändert. Und um diese Gruppe oder eigentlich diese Gruppe von Menschen gab es eigentlich ausschließlich in der Gemeinde, an die der Paulus diesen Brief schreibt, nämlich an die Epheser. Das waren eigentlich alles Menschen, die mit dem Glauben nicht wirklich was zu tun hatten, zumindest nicht an den Glauben an Jesus. Und Paulus kommt nach Ephesus in seine Missionsreisen, einer seiner Missionsreisen, und bleibt ungefähr für 3 Jahre und die hören von Jesus. Und ganz viele Leute kommen zum Glauben. Also das sind alles Leute, die mitten im Leben standen und dann von Jesus hören und dann umkehren. Und da möchte ich ein paar Verse aus dem Epheser 4 eben lesen. Das ist Epheser 4, 25 bis 32. Da heißt es: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie euch Gott auch vergeben hat in Christus. Ja, ich habe es nicht hier an der Leinwand, sondern ich habe es euch nur vorgelesen. Aber euch ist wahrscheinlich allen aufgefallen, das ist einfach eine Auflistung an die Epheser, beziehungsweise an uns auch heute, ja, wie das Leben denn aussehen soll, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und da gibt es etliche Punkte, wo der Paulus aufgreift, was er durch, ja, was Gott letztendlich den Ephesern sagen lässt und auch für uns heute noch relevant ist. Und ich sag mal, wow, Riesenliste, sehr praktisch, sehr einfach zu verstehen. Man braucht gar nicht viel Auslegung jetzt machen an dem Text, muss man tatsächlich sagen, finde ich. Weil die Verse für sich kann man gut nachvollziehen oder kann man verstehen, was da drin steht. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, was da drin steht. Und ich möchte diese Verse mit der kleinen Sache hier vergleichen, die ich mitgebracht habe für euch. Wer weiß, was es ist? Eine Schnur? Bauschnur, jawohl. Waldemar, der schafft beim Ziegler. Ja, genau. Ja, ich habe eine Bauschnur mitgebracht, die hat mich in den letzten Wochen, wir haben einen Hof gemacht, ja, das war so ein alltägliches Werkzeug, also eine Richtschnur. Ich spanne die jetzt mal. Ja, Miri, du musst schon da lassen, ja? Das war schon gut so, ja? Jawohl. Ja, also ich hoffe, euch stört es nicht so arg. Ja. Also, wer heute Morgen, dem es nicht aufgefallen ist, die Stühle, die sind extrem krumm aufgestellt. Ja? Also, da stimmt die Flucht überhaupt nicht. Ja? Ist wahrscheinlich wenigen von euch aufgefallen, aber ich sehe das hier deutlich jetzt. Könnt ihr nachher mal schauen? So eine Richtschnur, ich sag's euch, das ist echt ein ganz simples Werkzeug, aber es ist eigentlich brutal, weil die ist nämlich wahrheitsliebend. Ja, wenn jemand jetzt sagen würde, okay, die Stühle sind sauber aufgestellt, jetzt kann ich sagen, gut, sauber ist relativ. Wenn ich hier die Richtschnur spanne, sehe ich genau, welche Reihe da außer der Reihe ist. Ja. Also diese Richtschnur ist wahrheitsliebend und kompromisslos. Das habe ich festgestellt, wenn ich die Randsteine gesetzt habe. Ja. Da denkt man so, man schaut mal so drüber, denkt man, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann zieht man mal diese Schnur und sagt, von dem Punkt zu dem Punkt möchte ich kommen. Und dann merkt man, oh, das fängt da schon an, da habe ich schon einen Zentimeter, da sind zwei und wahrscheinlich, bis ich dahin bin, sind es wahrscheinlich 50 Zentimeter. Ich komme gar nicht an dem Ziel an. Also einerseits ist diese Richtschnur so wirklich sowas, wo, ich sag mal, eben die Wahrheit offenbart, wie was eigentlich sein sollte, die Richtung, die Flucht, die Höhe, ja, kann man alles da dran messen oder dann auch sehen. Wenn man sie spannt. Und einerseits eben ist sie eben wahrheitsliebend, geradlinig und kompromisslos. Auf der anderen Seite muss man sagen, obwohl ich manchmal gedacht habe, boah, die zeigt mir einfach wieder, was ich hier falsch gemacht habe, war es nicht ein Werkzeug, wo ich gesagt habe, okay, das lasse ich jetzt weg von der Baustelle. Sondern ich habe gewusst, letztendlich, wenn ich diese Richtschnur verwende, dann komme ich nachher da raus, wo ich will. Dann ist es nachher auch gerade. Dann hat es eine Flucht. Und deswegen ist diese Richtschnur eigentlich so ein ganz einfaches, aber ganz wichtiges Werkzeug, zum Beispiel beim Hofmachen, ja, Hofpflastern. Und so ähnlich, oder finde ich, hat es viele Parallelen zu diesem Bibeltext. Es ist ein ganz relativ einfach zu verstehen. Und es gibt so eine Richtlinie, ja, wie Gott uns Menschen sagt, hey, so möchte er, dass wir leben. Leben als Christen. Und zwar ist es echt wahrheitsgemäß, es ist kompromisslos. Und wenn man diese Verse liest, dann ist es einerseits irgendwie hart. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so gedacht, wow, an der und der Stelle, da lebe ich ganz anders. Oder immer wieder ganz anders, wie da, was Paulus an, oder Gott letztendlich durch Paulus an uns Christen sagen lässt. Also, einerseits wirklich hart und auf der anderen Seite ist es eben dafür da, dass wir als Christen Kurs halten, dass wir eine Richtung haben, dass wir auf dem Weg sind, wo uns Jesus haben möchte. Ohne das, wenn man so nach Augenmaß geht, da kann man sich, oder so nach eigenen Werten, nach meinen eigenen Maßstäben, da verliert man sich ganz schnell. Und wenn man dann wieder dieses Wort Gottes anlegt, dann sieht man plötzlich wieder eine klare Richtung oder kann man wieder eine klare Richtung sehen. Also es ist unabdingbar, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, mit Jesus durch unser Leben zu gehen, in die Bibel und die Bibeltexte anzuschauen und diese Richtschnur an unser Leben anzulegen. Nicht dazu, das dran zu verzweifeln, sondern um Kurs zu halten und uns neu auszurichten. Und letztendlich das Ziel von allem ist ja, Jesus ähnlicher zu werden und ihm Ehre zu machen darin. So, ich lasse die Richtschnur gespannt. Wenn ihr raus müsst, dürft ihr auch schon unter euch steigen. Ja. In dem Bibeltext letztendlich heißt da, also eigentlich ist es ja ein zusammenhängender Text, ich nehme eigentlich da nur ein Stück raus, da heißt es darum, ja, und wenn so in das in den Bibeltext kommt, dann kommt immer eine Schlussfolgerung eigentlich aus dem, was vorher gesagt worden ist. Und das ist jetzt eigentlich das auch, was der Andreas vorher in der Moderation auch mit einfließen lassen hat. Darum sollen wir so und so leben. Weil, warum eigentlich? Weil wir durch Jesus neue Menschen geworden sind. Weil Jesus uns neues Leben schenkt. In Epheser 4, Vers 23 und 24 heißt, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott erschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also da wird verglichen, dass der Mensch, wovor mit Jesus lebt, das ist eine neue Person. Oder in Johannes 5, Vers 24 heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgegangen. Also Jesus sagt sogar, vorher tot, jetzt lebendig. Das sind zwei unterschiedliche Menschen, auch wenn es rein äußerlich, wenn wir uns da nicht wirklich unterscheiden vielleicht. Aber ein Mensch, der ohne Jesus lebt und mit Jesus lebt, ist in Gottes Augen ein komplett anderer Mensch, ein neuer Mensch. Durch die Vergebung von Jesus, neuer Mensch zu sein. Und weil das so ist, weil Christus uns neues Leben schenkt, sagt Gott, ändert euer Leben. Weil ihr Christus habt, seid ihr überhaupt in der Lage, anders zu leben. Ja, das ist mir ganz wichtig heute auch zu betonen. Ohne Jesus, wenn wir das probieren wollten, an dieser Leitlinie, an dieser Richtschnur zu leben, da verzweifeln wir tatsächlich. Wir brauchen, das ist Gottes Hilfe, die es uns ermöglicht, an diesen Leitlinien zu bleiben. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir die Möglichkeit, überhaupt dieses andere Leben zu leben. Lebt nicht wie vorher, sondern ändert eure Lebensweise. Das ist es darum. Darum, ja, weil das so ist, weil ihr Jesus habt, habt ihr die Möglichkeit, euer Leben zu ändern. Und jetzt schreibt er in einem Text hier verschiedene Punkte, was sich eigentlich dann in diesem Leben eigentlich ändern soll. Und eigentlich ist jeder Vers so, spricht ein Thema an, aber ich habe so ein paar Überpunkte gesetzt, weil sonst wären es zu viele Punkte und die Predigt wäre vielleicht zu lang für euch. Deswegen habe ich vier so Überpunkte gesetzt. Und das erste ist das Reden, weil das taucht immer wieder in diesem Bibeltext auf. Und wenn man an das Reden denkt, dann muss ich sagen, da fällt mir sofort dieses Zitat ein, wo man Konrad Adenauer zuschreibt. Ja, was hat er gesagt? Ja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja. Wenn wir in die Bibel reinschauen, finden wir wirklich in ganz vielen Teilen der Bibel die Aussagen über das Reden. Ja, man könnte locker, das habe ich auch schon mal gemacht, eine Predigt halten über das Reden, über unsere Worte. Das ist das komplette Kontrastprogramm, so wie Tod und Leben. Ja, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? und was hier, was die Bibel sagt, wie unser Reden aussehen soll. Wie soll dieses Reden als Christ aussehen? Da heißt gleich am Anfang, dass wir die Wahrheit reden sollen. In dem ersten Vers, von dem ich vorgelesen habe. Wahrheit reden und nicht mehr lügen. Eigentlich ganz einfach zu verstehen. Und warum ist es so? Weil Gott selber kein Lügner ist, weil er die Wahrheit redet. Wir sollen letztendlich Gott widerspiegeln darin. Und so möchte er auch, dass wir als Christen, wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, die Wahrheit reden und nicht lügen. Ein anderer weiterer Vers in dem Text, wo ich vorgelesen habe, da heißt in Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen. In der Neues Leben heißt, verzichtet auf schlechtes Gerede. Aber mir gefällt da wirklich diese Luther-Übersetzung, ja, dieses faule Geschwätz. Ja. Wir haben daheim einige Apfelbäume im Garten und tatsächlich ist es so, die fallen oft ja runter, bevor sie wirklich reif sind. Und was macht man mit den Äpfeln, die runterfallen und nicht reif sind und anfangen zu faulen? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil auf dem Grüngutplatz soll man es nicht nehmen. Und so geht es uns eigentlich jedes Jahr und dann tun wir sie mal zusammensammeln und tun sie in so einen in so eine Bauwanne rein. Ja? Und dann regnet es manchmal noch und dann lassen wir das halt so stehen und stehen. Und ihr glaubt nicht, was das für einen Geruch entwickelt. Ja? Das hat nichts mit Moos zu tun oder sowas. Ja? Das ist wirklich, und ich habe dann, in einem Jahr hat man den Kübel dann eine Weile stehen und irgendwann ist es immer weniger geworden, aber auch immer geruchsintensiver. Und ich habe den Kübel ausgeleert und ich würde sagen, ich bin relativ unempfindlich, was das angeht. Aber das war brutal. Das war faul. Der Kübel, der hat trotz mehrfachen Auswaschens, hat er immer noch nach diesen faulen Äpfeln gestunken. Faules Geschwätz. Bei den faulen Äpfeln muss ich sagen, da bin ich relativ sensibel geworden. Ja? Das rieche ich schnell. Aber dieses faule Geschwätz, muss ich sagen, das ist in unserem Leben sowas, man gewöhnt sich dran. Ja, unter Arbeitskollegen, ja, mal über den abgelästert, ja, mal da eine blöde Bemerkung über jemanden, abwertende Bemerkung. Und es etabliert sich so. Und es ist auch anerkannt in unserer Gesellschaft. Ja, das ist jetzt nicht so ein Kontrast wie die fauligen Äpfel. Ja, es ist eigentlich gang und gäbe, ja, faules Geschwätz auch zum Beispiel über Freunde, über Arbeitskollegen, über den Chef, über den Ehepartner, wie auch immer, zu haben. Und hier in dem Text, Gott lässt uns sagen, das soll nicht sein bei euch. Dieses faule Geschwätz, das soll ihr lassen. Stattdessen, das heißt auch dann in den späteren Versen, stattdessen Freundlichkeit und Herzlichkeit soll unsere Reden prägen. Was für ein Kontrast. Freundlichkeit und Herzlichkeit. Das kann natürlich auch über Taten passieren und das schließt der Text hier auch nicht aus. Aber ganz viel Freundlichkeit und Herzlichkeit geht durch unser Reden, wie wir anderen Menschen begegnen auch. Das ist das Kontrastprogramm. Ist dein Reden von Freundlichkeit und Herzlichkeit geprägt? Und da wird die Richtschnur wieder angelegt. Wahrheit reden. Redest du die Wahrheit? Kein faules Geschwätz. Wie redest du über deinen Chef? Wie redest du über deine Arbeitskollegen? Und. Und ist dein Gerede oder das, was du sprichst, eher von Freundlichkeit und Herzlichkeit geprägt oder von anderen Dingen? Es ist wirklich so eine ganz knallharte Richtschnur. Und da ist ganz wichtig, dass wir uns da immer wieder neu dran ausrichten. Ja? Weil tatsächlich rutscht man da immer wieder auch in Dinge rein, wo man dann irgendwann merkt, oh, eigentlich wollte ich so gar nicht reden über andere Menschen. Oder über meine Geschwister oder über die Gemeinde. Also ganz klar, Richtschnur, kein faules Geschwätz, Wahrheit reden, Freundlichkeit, ja, soll unser Reden prägen. Das Zweite, was in dem Text anklingt, ist der Heilige Geist, den wir nicht betrüben sollen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung, heißt da in Vers 30. Und das bezieht sich eigentlich auf den nächsten Vers, ja, wo es darum geht, welche Dinge den Heiligen Geist eigentlich betrüben. Was ist der Heilige Geist? Und da in diesem Bibeltext kommt es eigentlich ganz klar raus, dass es nicht irgendeine, nur eine Kraft ist, sondern da kommt es eigentlich als eine Person raus. Weil eine Person kann man betrüben. Ja. Jesus Christus, Gott der Vater und der Heilige Geist, jeweils eine Person. Und genauso eben ist der Heilige Geist auch eine Person, die wir betrüben können. Warum betrübt, wie es im folgenden Vers heißt, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Lästerung samt aller Bosheit, warum betrübt es den Heiligen Geist? Ja, ganz einfach, weil es nicht das Wesen Gottes widerspiegelt. Es ist eigentlich ganz vergleichbar mit einer menschlichen Beziehung. Ja? Wenn wir, ich sage jetzt mal, wirklich die so leben mit Bitterkeit, Grimm und Zorn und Bosheit, und der Heilige Geist, der in uns wohnt, ja, was sind die Früchte vom Heiligen Geist? In Galater 5 heißt da, 22 und 23, die Früchte vom Heiligen Geist sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also alles extrem positive Dinge. Und was hat es gemeinsam mit diesem anderen? Und davor heißt es auch noch in Galater, diese anderen, was das menschliche Wesen hervorbringt, ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zank, Zwiespalt, Spaltung, Neid, Saufen und in Epheser 4 heißt Bitterkeit, Grimm, Zorn, Läster und Bosheit. Also es ist eine ganz andere Palette von Wörtern. Und wie passt es zusammen? Gar nicht. Und ich glaube auch in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, wo so unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Grundausrichtungen des Lebens da wären, das wird nicht funktionieren. Ja. Und so betrüben wir auch den Heiligen Geist in unserem Leben, wenn wir praktisch in Bitterkeit oder so, nimmt der Bezug dieser Text, in Grimm und Zorn, in Lästern leben. Warum ist es so tragisch? Weil dann Heilige Geist eigentlich der Nachweis ist, eigentlich auch der einzige Nachweis, dass wir Gottes Kinder sind. Und es steht auch in Epheser, also das müsst ihr unbedingt mal lesen, da steht so viel wichtige und gute Sachen drin. Ihr seid versiegelt worden durch den Heiligen Geist, heißt Epheser 1, Vers 13. Und dann heißt Unterpfand fürs göttliche Erbe. Schwer zu verstehen, aber letztendlich der Beweis dafür, dass etwas anderes besteht, nämlich die Kindschaft Gottes. Der Heilige Geist in deinem und meinem Leben ist der Beweis dafür, dass ihr ein Kind Gottes seid. Und der Heilige Geist bringt eben gute Früchte hervor, oder im übertragenen Sinne Früchte, so wie es da in Galater 5 heißt. Das ist die Richtschnur Gottes wieder, ja, wo wir gespannt haben, an der wir uns orientieren können. Ohne den Heiligen Geist in unserem Leben sind wir nicht in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Und wir sollen diesen Heiligen Geist nicht betrüben, beziehungsweise an anderer Stelle heißt es auch dämpfen, ja, dass er unser Leben mehr und mehr, ich sag mal, sich zurückzieht. Ganz kurzes Beispiel, Petrus ist heute Morgen auch schon, haben wir dieses Lied gesungen, ja. Petrus ist ein ehrgeiziger Jünger, würde ich sagen. Auch, ja, mir gefällt er, ja, der so geradeaus ist und auch wirklich dann geht und nicht nur sitzen bleibt. Und trotzdem, obwohl er so felsenfest davon überzeugt ist, dass er Jesus nicht verleugnet, verleugnet er ihn. Und später, paar Monate später letztendlich, kommt der Heilige Geist in sein Leben. Und letztendlich geht es auch wieder um Leben und Tod in seinem Leben, aber er bezeugt Jesus Christus frei. Er hat den Mut, er hat was gelernt natürlich auch vielleicht aus dieser alten Situation, aber der Heilige Geist bewirkt ihm auch, dass er anders leben kann. Also wir brauchen den Geist Gottes, den Heiligen Geist in unserem Leben, damit wir überhaupt zu leben können. Und wenn wir bewusst in unser Leben diese, ich sag mal, schlechten Dinge laden, dann betrüben wir den Heiligen Geist, beziehungsweise wird er weniger in unserem Leben Früchte tragen können. Da sind wir auch schon bei diesem dritten: Umgang mit Zorn, Bitterkeit und Wut und Bosheit. Da heißt es in Vers 31, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, so wie jeder Art von Bosheit. So ist die Neues Leben Übersetzung. Sich befreien. Befreien muss man sich eigentlich nur, wenn man gefangen ist. Und ich glaube, diese Dinge können uns wirklich gefangen nehmen. Bitterkeit. Tatsächlich kenne ich das persönlich aus meinem Leben, glaube ich, weniger. Deswegen kann ich auch aus persönlicher Erfahrung dann nicht so viel dazu sagen. Aber Menschen, die bitter sind, die erkennt man. Ja. Wenn man denen begegnet, ihren Reden hört, dann merkt man die Bitterkeit in ihrem Leben. Was ich eher kenne, ist Wut und Ärger. Ja. Wenn Dinge nicht so laufen, und wenn ich mich ertappe, dass ich wütend werde oder mich ärgere, wisst ihr, was dann ganz klar ist? Das bringt nicht wirklich viel Gutes hervor. Es bringt manchmal hervor, dass man geschwind richtig viel Kraft hat. Ja, das bringt es hervor. Das ist vielleicht das einzig Gute. Aber generell bringt es schlechte Gedanken hervor. Es bringt schlechte Worte hervor. Es bringt schlechten Umgang hervor. Es wirkt zerstörend. Wut und Ärger. Zorn. Die Worte, die Gedanken, letztendlich schaden sie mir auf rein menschlicher Sicht. Und letztendlich, auch da wieder geht es ja darum, dieses Abbild von Jesus zu sein. Es ist nicht das Abbild von Jesus. Darum auch hier wieder die Richtschnur, die wir gespannt haben. Zorn, Wut, Bitterkeit, Ärger, Bosheit sollen nicht Bestandteil unseres Lebens sein. Wie bekommt man das los? Das wäre natürlich nochmal eine Predigt wahrscheinlich für sich selber. Ja. Aber ich sage mal ganz einfach anfangen, es fängt da an, dass ich es vor Gott trage und damit meine Not, meine Mühe mit dem Ärger, mit dem Zorn, mit dem Frust, mit der Bitterkeit, es Gott sage und ihm bitte, mir zu helfen. Damit fängt es an. Und das vierte, als letztes, ist noch das gegenseitige Vergeben. Das im letzten Vers letztendlich steht, seid aber untereinander freundlich und herzlich, da haben wir schon drüber gesprochen, und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Von Schuld befreit, Gott hat mir vergeben, so haben wir mal ein Lied, hatten wir mal. Durch Jesus ist uns vergeben, das haben wir ganz am Anfang, habe ich schon gesagt. Alle Schuld, die in der Vergangenheit passiert ist und auch in der Zukunft passiert wird, nimmt uns Jesus ab. Egal, ich sag mal sogar, welches Ausmaß dieser Schuld. Und es ist Gottes Herzenswunsch für dein Leben wirklich, dass du bereit bist, anderen Menschen zu vergeben. Egal, was die Person dir angetan hat. In Matthäus 6, 12, 14 und 15, 12 kennt jeder. Das ist nämlich aus dem Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da ist eigentlich das in einem Satz. Du hast uns vergeben, wir vergeben den anderen. Und dann heißt es, finde ich, und das ist fast noch gravierender und drastischer, einmal auf den Punkt gebracht, sagt Jesus weiter. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, nicht vergebt, so wird euch Entschuldigung. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also hier ist die Richtschnur nochmal krasser gespannt und heißt, wenn ihr nicht vergeben könnt, dann kann Gott euch auch nicht vergeben. Was das für eine Auswirkung hat tatsächlich auf unser eigenes Leben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich den auszulegen habe, diesen Vers. Aber ganz klar wird hier, dass Gottes es nicht nur eine, ja, so optional ist, wenn du Lust hast oder so, oder wenn es dir danach ist, anderen Menschen zu vergeben, sondern es ist eine ganz klare Linie. Ihr seid aufgefordert zu vergeben. Das ist die Richtschnur Gottes. Gegenseitig vergeben, wenn man aneinander schuldig geworden ist. Und jetzt kommen wir eher zum Schluss. Und da komme ich zu dem, was, und das habe ich jetzt nicht meine Predigt umgeschrieben, sondern das, was da Andreas am Anfang gesagt hat. Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Auch wenn wir das alles versuchen einzuhalten, es geht nicht darum, das Versuchen einzuhalten, um Gott zu gefallen oder gerettet zu werden. Ich sind gerettet aus Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Und aus diesem Geschenk raus möchte Jesus, dass wir unser Leben ändern. Und dazu brauchen wir diese Ausrichtung immer wieder neu. Und deswegen habe ich auch diesen relativ einfachen Bibeltext genommen. Ihr könnt ihn daheim lesen und nochmal entlang gehen und euer Leben prüfen an dieser Richtschnur. Um Jesus um Vergebung bitten, vielleicht andere Menschen um Vergebung bitten. Euch neu ausrichten. Und wenn ich mich wieder neu ausrichte und merke, wow, habe ich mich weit entfernt von dieser Richtschnur, dann greift Gottes Gnade wieder und ihr könnt umkehren. Immer wieder neu. Und es wird ein lebenslanges Hin- und Her-Eiern an dieser Richtschnur sein, sage ich jetzt einfach mal. Weil wir werden immer wieder schuldig, weil wir noch nicht, ja, im Himmel sind. Ja. Gerettet aus Gnade, befreit von Schuld mit Gottes Hilfe, ist es möglich, anders zu leben, entlang von der Richtschnur Gottes. Und das möchte Gott ermöglichen in unserem Leben, damit Gott sichtbar wird in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben und dass andere Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns vergeben hast, dass du zu uns die Möglichkeit schenkst, anders zu werden, andere Menschen zu werden. Du siehst, wie viel schlechte Dinge in uns immer wieder aufkommen, in uns wohnen, wie unversöhnlich wir sind, wie viel Ärger, wie viel Wut, wie viel schlechte Worte wir es oft auch unbedacht loslassen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns neu auszurichten an deinem Wort, an dieser Richtschnur, die du uns gegeben hast, um dir, Herr Jesus, ähnlicher zu werden, um dir Freude zu bereiten, dass du verherrlicht wirst durch unsere Gemeinde hier, durch unser persönliches Leben. Und ich danke dir für den Gottesdienst. Möchte ich bitten, dass du, ja, uns das aufs Herz legst, was du uns sagen möchtest. Amen.